Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn es nachts an der Wohnungstür klingelt, dann könnten das Lausbuben sein, übermütige oder angeheiterte Jugendliche, die Klingeln putzen. Wenn es nachts an der Wohnungstür klingelt, könnten es aber auch Einbrecher sein. In sozialen Medien wird immer wieder davor gewarnt, dass da nachts Leute Sturm klingeln und wenn dann die Tür geöffnet wird, dann werden die Opfer überwältigt und ausgeraubt. Wenn es nachts an der Tür klingelt, könnte es aber auch ihr Hund sein. Das haben letztes Jahr Mary und Ryan in South Carolina erlebt. Am 4. Juli, dem amerikanischen Nationalfeiertag, da werden überall Feuerwerke gezündet. Und das hat die Hündin Raja so erschreckt, dieses Feuerwerk, dass sie aus dem Garten gerannt ist und verschwunden ist. Man hat überall gesucht, nirgends die Hündin gefunden. Dann haben die Besitzer Fotos auf Facebook veröffentlicht, sie haben die Nachbarn alle kontaktiert, haben gesagt, halte die Augen offen, schaut, wo ist die Hündin, es hat sich nichts getan. Sie mussten ins Bett gehen mit einem ganz traurigen Herzen und mit der großen Sorge, was ist passiert. Bis es mitten in der Nacht an der Haustür klingelt. Und als Reihe nach unten geht, nachzusehen, sitzt die Hündin schwanzwedelnd vor der Tür, blickt ihn mit großen Augen an. Und als Ryan dann die Aufnahmen der Überwachungskamera an der Haustür prüft, hat er gesehen, die Hündin Raja hat mit ihrer Schnauze die Klingel betätigt, hat also nachts geklingelt. Wenn es nachts an der Tür klingelt, dann könnte es aber auch ein bittender Freund sein. So ist die Geschichte in der Lutherbibel überschrieben, der bittende Freund. Jesus erzählt hier eine Beispielgeschichte, quasi ein Gleichnis, von einem Mann, der mitten in der Nacht zum Haus des Freundes geht und der den rausklingelt, aus dem Bett klingelt. Er schaut irgendwann raus aus dem Fenster in den dunklen Hof, sieht da unten diese Gestalt und sagt, was ist denn los? Bist du denn verrückt? Hast du schon mal auf die Uhr geschaut? Und der sagt, ich brauche deine Hilfe, denn ich habe vorhin unerwartet Besuch bekommen und der Gast ist völlig ausgehungert und ich habe nichts mehr im Kühlschrank, alles im Vorratsraum, nichts mehr, kannst du mir was borgen? Und nun muss man natürlich wissen, dass so ein Landhaus in Israel, das war ein anderes. Es ist oft bestand es aus einem Stockwerk und das heißt, die ganze Familie, die Großfamilie lebt quasi in einem Raum. Und deswegen sagt er, Mensch, was hast du für Nerven? Mich hier raus zu klingeln in der Nacht, das heißt doch, alle werden im Haus wach. Aber der lässt nicht locker. Ich flehe dich an, hilf mir, lass mich nicht hängen, du bist meine letzte Chance. Und dann gibt er nach. Und dann macht er die Tür auf und nimmt den Freund in die Küche und füllt seinen Korb mit Lebensmitteln. Und dann huscht der Freund in der Dunkelheit wieder durch die Straßen. Mission erfolgreich abgeschlossen. Der Überraschungsgast muss nicht hungern, weil ein anderer sich für ihn eingesetzt hat. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was können wir tun, wenn wir, wie der Bittsteller in dieser Geschichte, unverhofft Besuch bekommen, aber unser Vorratsschrank ist leer? Wenn bei uns jemand auftaucht, wenn bei uns jemand anruft, wenn jemand eine WhatsApp schickt, du, ich muss überraschend ins Krankenhaus, vielleicht operiert werden. Ich habe heute überraschend die Kündigung erhalten. Meine Frau hat gesagt, sie braucht Abstand, sie zieht jetzt erstmal aus. Ich muss beim Rektor antanzen. Mein Sohn wurde auf dem Schulhof erwischt, wie er Drogen verkauft hat. Was können wir tun, wenn das Problem größer ist als unser Vorrat, als unsere Lösungen, wenn die Not groß ist und unsere Kraft klein, wenn wir ganz hilflos und unfähig sind? An wen können wir uns dann wenden? Und ich schlage vor, dass wir uns noch einmal diese faszinierende Lehrstunde anschauen, die Jesus den Zuhörern damit gegeben hat zum Thema Beten. In der Geschichte sagt Jesus, das eine ist sicher. Wenn er schon nicht aufstehen, dem Mann etwas geben will, weil er sein Freund ist, so wird er doch aus dem Bett steigen und ihm alles Nötige geben, weil der andere so unverschämt ist und ihm einfach keine Ruhe lässt. Ich weiß nicht, ob Sie Gebet so schon mal unter diesem Blickwinkel gesehen haben. Unverschämt beten. Skrupellos beten. Hier in der Fürbitte, da geht es um zwei Dinge. Da geht es einmal um Mangel. Wir empfinden einen Mangel. Und andererseits ein Stück weit Mut, Frechheit, Skrupellosigkeit. Dass wir vielleicht so beten. Vater im Himmel, du bist gut. Jesus, dir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Du bist Gott, ich nur Mensch. Und deswegen komme ich jetzt zu dir und ich klingle Sturm. Du siehst meinen Bekannten. Du siehst meinen Freund, meinen Verwandten, meinen Kollegen, mein Nachbar, mein Bruder, meine Schwester im Glauben. Du siehst die Geflüchteten aus der Ukraine. Sie brauchen Hilfe. Ich kann ihnen nicht helfen, nicht wirklich helfen, aber du schon. Ich kann sie nicht heilen, aber du schon. Ich kann diesen Menschen nicht zum Glauben führen, aber du Gott schon. Und wisst ihr, so ein Gebet, das erregt Aufmerksamkeit bei Gott. Und wenn schon der missmutige Freund aufsteht und hilft, wie viel mehr wird es Gott tun? Denn Gott schläft nie. Gott ist nie verärgert. Jesus macht deutlich, schaut Leute, so ist der Vater im Himmel. Ihr dürft ihm in den Ohren liegen, Tag und Nacht, 24 Stunden rund um die Uhr und Gott lässt sich berühren. Und das sehen wir ja auch an Jesus. Jesus hat, wenn Menschen mit einer Not gekommen sind, das nicht ignoriert. Die Evangelien, erinnert euch, die ersten vier Bücher im Neuen Testament. Die Evangelien, die berichten davon, was Jesus erlebt hat. Da kommt einmal der Petrus, erzählt ihnen, meine Schwiegermutter liegt mit großem, schwerem Fieber im Bett. Oder dann kommt der römische Hauptmann und sagt, ich habe einen kranken Diener zu Hause, hilf ihm. Ein Synagogenvorsteher, Jairus, der sagt, meine Tochter, die liegt zu Hause, die stirbt. Und dann gibt es ein Brautpaar in Kana, die feiern Hochzeit und auf der Hochzeit geht der Wein aus. Jesus, Wein ist aus. Von Sonnenaufgang bis Untergang hört Jesus eine Bitte nach der anderen. Mein Mann kann nicht mehr sehen. Mein Sohn kann nicht mehr laufen. Meine Frau hat Schmerzen. Unsere Gäste haben nichts zu trinken. Unsere Zuhörer haben nichts mehr zu essen. So viele Bitten, dass die Freunde von Jesus die Leute wegschicken wollten. Aber Jesus hat es nicht zugelassen. Matthäus 15, sie kamen in Scharen, sie brachten Gelähmte, Blinde, Verkrüppelte, Stummen, Menschen mit allen erdenklichen Nöten und legten sie vor ihm nieder und Jesus heilte sie alle. Das heißt, die Nöte haben Jesus nicht kalt gelassen. Und die Bitten haben ihm auch niemals die Geduld geraubt. Das Einzige, was Jesus aufgeregt hat, das war mangelnder Glaube, mangelndes Vertrauen. Wenn Menschen anfangen zu beten, oder vielleicht auch nach einer gewissen Pause wieder anfangen zu beten, dann sind manche unsicher und sagen, ja, darf ich das eigentlich? Kann ich Gott mit meinen kleinen privaten Problemen belästigen? In dieser Welt gibt es riesige Probleme, globale Probleme. Da gibt es Kriegsprobleme, Flüchtlingssorgen, Wirtschaftsprobleme, Corona-Sorgen und ich belästige ihn mit meinen Privatangelegenheiten. Hat nicht Gott genug zu tun mit den großen Dingen in dieser Welt? Aber Jesus sagt nein. Gott ist dein Vater im Himmel. Der hat Zeit und Aufmerksamkeit und er sorgt sich um das, was sein Kind bekümmert. Ob das große Dinge in unseren Augen sind oder kleine Dinge. Wie es im Psalm 50, 15 heißt, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Wir alle wissen, selbst die besten Freunde, die können manchmal ungehalten sein. Wenn Sie einem Freund, einer Freundin in Mitternacht anrufen, dann wird die nicht ganz amused sein, nicht sehr erfreut sein. Aber Gott kennt keine Ruhestörung. Freunde helfen manchmal auch nur widerwillig und gezwungenermaßen, aber Gott hilft gerne. Freunde sind manchmal träge und müde oder leiden an Migräne, aber Gott ermüdet nie und Gott ist immer auf dem Damm. Aber spätestens an dieser Stelle kommt dann wahrscheinlich irgendwann ein wichtiger Einwand, auf den müssen wir eingehen. Was ist aber dann mit den unerhörten Gebeten? Wir haben ja alle schon so Erfahrungen gemacht. Man bittet Gott. Und dann kommt das nicht so, wie wir das erwartet haben. Jesus geht jetzt in dieser Frage auf der Stelle gar nicht ein, aber es gibt natürlich viele Möglichkeiten. Jesus könnte sagen, Leute, manchmal ist das von der Logik her auch schwierig. Wenn an einem gleichen Ort der Bauer sagt, Gott, ich brauche Regen, und der Urlauber sagt, Gott, ich brauche heute Sonnenschein, dann wird es schwierig. Bei manchen Gebeten ist es offensichtlich, dass Gott sie nicht so umsetzt. Wenn der Schüler betet, lieber Gott, lass heute den Mathelehrer krank werden, damit wir keine Klassenarbeit schreiben, ist das vielleicht nicht das Richtige. Da wäre vielleicht besser zu sagen, Herr, hilf mir, dass ich mich konzentrieren kann, dass ich mich wieder erinnere, dass ich die Lösungswege finde, dass mir die Zeit reicht. Und schließlich könnte Jesus sagen, es gibt bei unseren Gebeten immer einen ganz großen Filter, und der Filter ist der Wille Gottes, das, was dem Willen Gottes entspricht. Lenja, du erinnerst dich, und die Konfirmanden hier anderen auch, beim Thema Gebet, dass wir mal darüber gesprochen haben, beim Gebet Erhörung so ein Ampelsystem. Manchmal sagt Gott grün, ja, das wirst du so bekommen. Manchmal ist die Ampel auf gelb, das heißt abwarten, es ist noch nicht an der Zeit. Und manchmal ist die Ampel rot, weil Gott sagt, ich habe einen anderen Plan für dich vor. Da möchte jemand eine Beziehung retten. Vielleicht in der Ehe, in der Familie, macht den ersten Schritt, streckt die Hand aus zur Versöhnung, bittet Gott, dass er das Herz des anderen erweicht, dass man sich aufeinander zubewegt, und dann bricht der andere die Beziehung ab. Da erhält jemand eine besorgniserregende Krankheitsdiagnose, bittet Gott um Hilfe, klopft an, aber anstatt gesund zu werden, geht die Krankheit weiter. Die Zweifler sagen, das hast du von deinem Glauben, hilft dir doch alles nichts. Martin Luther hat dagegen gesagt, wenn nicht geschehen wird, was wir wollen, dann wird geschehen, was besser ist. Wenn nicht geschehen wird, was wir wollen, wird geschehen, was besser ist. Das ist natürlich eine Hammeraussage. Was soll denn besser sein als eine gute Beziehung? Was soll denn besser sein als Gesundheit? Bei so existenziellen Anliegen, da scheint es uns unmöglich sein, dass es etwas geben kann, was besser ist als das, was wir erbitten. Und in diesem Zusammenhang sagt nun Jesus, welcher Vater würde seinem Sohn eine Schlange geben, wenn er ihn um einen Fisch bittet, oder Skorpion, wenn er ein Ei haben möchte? Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Das heißt, es könnte also Folgendes geschehen. Wir bitten, dass eine kaputte Beziehung gekittet wird. Und Gott schenkt uns zunächst einmal durch den Heiligen Geist Frieden in unserem Herzen. Wir bitten um Heilung von Krankheit, und er schenkt uns Kraft zum Tragen. Er gibt uns Trost durch den Heiligen Geist. Aber seien wir mal ehrlich, ganz oft bitten wir ja im Grunde eigentlich um Vermehrung unserer Annehmlichkeiten, damit wir das Leben ein bisschen mehr genießen können, das Leben ein bisschen einfacher ist. Der schöne Urlaub, der attraktive Partner, der besser bezahlte Job, ein längeres, gesünderes Leben. Nichts von alledem ist schlecht. Aber alles von diesen Dingen hat ein Problem. Es hat ein Ende, ein Verfallsdatum. Es ist nicht für die Ewigkeit. Was bleibt, ist Gott. Was bleibt, ist das Geschenk, ein Kind Gottes zu sein, dass er uns durch den Heiligen Geist zu Kindern und Erben macht. Und deswegen sollten wir vor allem darum beten. Wir sollten darum beten, dass der Heilige Geist uns diese Gewissheit schenkt, ich bin von Gott angenommen, Jesus hat mir eine Schuld vergeben, ich darf ein Kind Gottes sein. Wir sollten darum beten, dass unser Glaube zu Gott gestärkt wird, dass er tiefer wird, dass wir mehr Glaubenshoffnung und Zuversicht haben, dass wir mehr Liebe haben, mehr Mut haben, auch anderen was von Gott weiterzusagen. Ja, wir sollten beten darum, dass wir mehr Freude haben, das Wort Gottes zu lesen, mehr Freude haben zu beten. Den Heiligen Geist. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was könnte passieren, wenn wir das Vorrecht des Gebets in Anspruch nehmen? Was könnte passieren, wenn wir zum Beispiel den Tagesanfang regelmäßig mit einem Gebet beginnen und sagen, Herr, ich danke dir für den neuen Tag und hilf mir heute so zu leben, wie es deinem Willen entspricht. Oder wenn wir in Konflikten sagen, Herr, bitte gib du mir Weisheit, bitte gib mir Erkenntnis, Klarheit, Verständnis, hilf, dass wir eine Lösung finden. Oder wenn wir anfangen, für unsere Gemeinde zu beten. Ich danke dir für unsere Gemeinde, ich danke dir für die Menschen, die hier sind. Und trotzdem bin ich traurig über die vielen, die nicht da sind, die da sein können, die dich noch gar nicht kennen. Ich bitte dich, dass du unsere Gemeinde gebrauchst, damit auch diese Menschen dein Angebot erreicht. Was kann passieren, wenn wir skrupellos beten? Das kann passieren, dass die Welt sich verändert und dass auch wir uns verändern. Und alle Betenden sagen Amen.